Marke und Robe.
Ja, da sind wir wieder nach einiger Zeit wieder mal in einer Podcast-Folge von Marke und Robe. Ich freue mich, dass wir auch mal endlich uns mal wieder live und im echten Leben gegenüber sitzen und begrüße ganz herzlich meinen Lieblingspodcaster, die Marke Alexander Meissner. Grüß dich, Alex.
Ja, hallo Thomas. Schön, dass wir das geschafft haben und dass wir uns mal sehen. Also ich wusste ja schon gar nicht, wie du aussiehst.
Ja. Eben, ich auch nicht. Also, wie ich aussehe schon, aber wie du aussiehst, wusste ich nicht.
Also, ein bisschen dicker geworden, ne?
Nein, 5 Kilo mehr nicht.
Ja. Auf der linken Seite.
Auf der linken Seite. Und wir sind heute nicht alleine, sondern wir sind zu dritt und wir haben einen ganz lieben Freund eingeladen, einen Gast, den wir herzlich begrüßen, den Ingo Bodke. Hallo Ingo, grüße dich.
Hallo, ich grüße euch auch. Ich freue mich, dass ich hier bin und euch auch zu sehen kriege. Ja?
Genau.
Auch in der ganzen Fülle, ja.
Der Ingo ist nämlich gerade aus Wimmelburg angekommen, also nicht direkt aus Wimmelburg, aber wir haben uns gerade darüber unterhalten, wo Ingo herkommt, aus Wimmelburg. Kennt einer von euch Wimmelburg? Alex, kanntest du vorher Wimmelburg?
Also ich habe den Namen mal gehört, aber wo das so rumwimmelt und woher der Name kommt, keine Ahnung, woher kommt er?
Also Wimmelburg ist tatsächlich eine Burg, die es bei uns gab, vor ganz langen Zeiten, ja. Aber die ist schon lange nicht mehr existent, das muss man ganz klar sagen. Wir haben in Mansfeld-Südharz, das ist ja der Kreis, wo ich herkomme, nicht nur Wimmelburg, sondern tatsächlich auch noch Wimmelrode. Da übrigens die Katrin Tarricone herkommt.
Ah, siehst du, da soll es doch so schön sein mit Weinbergen und sowas. Und
ja, also das ist ja sozusagen, Wimmelburg ist nicht so direkt an Eisleben dran, nicht so weit weg. Wer es nicht weiß und aus Eisleben Richtung Sangerhausen fährt, der merkt gar nicht, dass er schon im nächsten Ort ist, fast. Ich bin eigentlich geborener Eisleber, fühle mich auch als Eisleber noch und habe in Wimmelburg, weil das ein schönes Grundstück war, ein Haus gebaut, weil ich meine Firma in Sangerhausen habe und das auch praktisch war. Die Eisleber, die ich habe als Kunden, da ich habe in meinem Haus auch ein Büro mit reingebaut und ein Ladengeschäft, für die ist es noch okay, nach Wimmelburg zu kommen. Und nach Sangerhausen ist es die richtige Entfernung, da bin ich in 12 Minuten.
Okay. Also du bist selbstständig unterwegs,
ja? Ja, ich bin selbstständig mittlerweile seit vielen Jahren. Eigentlich seit der Wende, mehr oder weniger. Also erst nebenberuflich und seit 93 hauptberuflich und habe eine Versicherungs- und Finanzagentur bei der LVM, das ist ein landwirtschaftlicher Versicherungsverein. Was wichtig ist, ist ein Verein, der dann eine entsprechende Struktur hat, also keine Gewinne erwirtschaftet, sondern praktisch relativ interessante Kundenstruktur hat, weil die Preise etwas günstiger sind.
Aber im Moment hast du wahrscheinlich relativ wenig Zeit, dich um deine Kunden zu kümmern, weil gerade Wahlkampf ist, oder?
Naja, ich muss das schon unter einen Hut kriegen. Das ist also zwar nicht so einfach, das könnt ihr verstehen. Manches macht man dann auch in der Nacht. Aber in meiner Branche kann ich ja meinen Kunden nicht allein lassen. Es ist jetzt vielleicht so, dass man vielleicht das einen oder anderen Vertrag nicht macht, neu macht oder auch anregt, aber es gibt ja auch Schadensfälle und die Kunden, die bei mir versichert sind, haben ja auch oft Probleme und die müssen gelöst werden, wie es ist. Und da muss man die Zeit finden, das geht gar nicht anders.
Ja, man schimpft ja immer so gerne über Versicherungen, ja, aber wenn man jetzt so in das letzte halbe Jahr einfach mal zurückblickt und sieht die Hochwasser, die Überschwemmungen, in alten Bundesländern dort, das war ja gewaltig. Ja. Und da bist du froh, wenn du gut versichert bist, glaube ich. Als Magdeburger kann ich sagen, Hochwasserversicherung nicht
also
schlecht.
Ich gehe davon aus, dass die meisten dort nicht versichert sind.
Echt, ja?
Weil es gibt so CIRS-Klassen, die eine Einteilung haben, wo man überhaupt eine Versicherung gegen Hochwasser abschließen kann und wo nicht. Und zum Beispiel bei uns ist das so, wenn ich in der Nähe eines Flusses bin, das kann auch ein kleiner sein, der schon mal über die Ufer getreten ist und ich versuche da eine Elementarversicherung abzuschließen, wird die abgelehnt.
Okay.
Ich gehe davon aus, dass an diesen Flussläufen, wo diese große Not entstanden sind, ja keiner eine Versicherung hat. Okay. Also die Not, das ist glaube ich vielen auch noch nicht so bewusst, ist dort viel größer, wie manche denken.
Und wie kann man solche Probleme lösen? Muss der Politik einspringen?
Ja, das wird oft diskutiert. Das würde ich aber nur darauf hinauslaufen, dass alle einen abschließen, weil sonst wäre es eine negative Risikoauswahl. Mhm. Und wenn nur die einen abschließen, die das Problem tatsächlich haben, ist es nicht zu bezahlen. Mhm. Wir reden ja von Objekten, die 500.000 kosten im Durchschnitt. Und wenn dann nur die das abschließen, die es brauchen, dann ist es versicherungstechnisch nicht darzustellen. Mhm. Das würde tatsächlich nur über eine Pflichtversicherung für alle gehen.
Aber ich glaube, Versicherung wird nicht deine hauptpolitische Agenda sein. Ne?
Nein.
Aber mit dem Wissen geht man natürlich an bestimmte Probleme anders dran. Ja.
Ich glaube schon. Nicht nur das, weil das zweite Kerngeschäft, was ich auch schon lange sehr intensiv betreibe, ist Finanzanlage. Mhm. Und da gibt es ja eigentlich auch sehr viele Probleme, gerade durch die Niedrigzins, die man sicherlich in der Politik auch sozusagen reintragen könnte.
Da musst du wahrscheinlich sogar, ja.
Genau.
Wir haben uns ja hier mal unterhalten, dass du ja einen ganz spannenden Berufsweg eigentlich hinter dir hast. Ja, das hat mich damals unglaublich fasziniert. Magst du das nochmal preisgeben?
Ja, das ist eigentlich immer so ein bisschen, ich habe ja einen anderen Weg. Also ich komme aus einer Fleischerfamilie und mein Vater war schon Fleischer und Fleischermeister, stammt aus Rügenwalde, das kennen viele, ohne zu wissen, wo das eigentlich ist. Das liegt an der polnischen Ostsee, heißt heute Darlowo und liegt in etwa in der Mitte der polnischen Ostseeküste. So als grobe Orientierung. Mhm. Und wo damals die russischen Mächte einmarschiert sind, sind die Fleischer bei den Fischern auf die Kutter und sind bis Heiligenhafen gefahren. Und deswegen gibt es zwei dieser Firmen, die es dort in Rügenwalde gab, auch heute noch.
Okay.
Die stammen tatsächlich aus Rügenwalde. Wenn man heute, viele wissen es nicht, da wird ja Werbung gemacht für Rügenwalde und auch für die Pommersche. Und das sind zwei Firmen, die es auch heute noch gibt. Das war mein Ursprungsberuf und dann stand ich am Fließband und konnte das relativ gut, relativ schnell. Und dann stand ich immer am Fließband. Und wer weiß, am Fließband gestanden hat, um Tiere auszulösen, der weiß, was das für eine harte Arbeit ist. Mhm. Und das hat mich fleißig gemacht.
Okay.
Also die Faulheit hat mich eigentlich fleißig gemacht. Und ich habe gedacht, ich habe meine Lehre damit Auszeichnung gemacht, war damals auch der beste Fleischerlehrling vom Bezirk Halle und durfte dann studieren, was für mich ja nicht so einfach war, weil ich aufgrund dessen, dass ich aus einem christlichen Haushalt komme, dann sozusagen nicht in der FDG war und konfirmiert war, dann war das alles ein bisschen schwieriger. Aber aufgrund der Leistung haben sie mich dann doch zum Studium geschickt. Also ich war dann nur anderthalb Jahre bei der Armee und durfte hinterher gleich zum Studium, war dann Ingenieur für Fleischwirtschaft.
Okay.
Sollte dann in Eisel in den Betrieb übernehmen, aber dann ging es wieder los. Du bist nicht in die Partei eingetreten und bestimmte Sachen, die dann auch noch zusätzlich waren, gingen auch nicht. Dann wurde ich dann wissenschaftlicher Mitarbeiter vom Produktionsdirektor in Halle. Das hörte sich cool an. Das hieß aber, dass ich 600 Euro netto hatte und die Fleischer etwa das Doppelte. Das habe ich nicht lange gemacht und habe mich dann woanders beworben und wurde dann eigentlich Zuhälter. Weil ich dachte,
ein toller Job.
Ja, die Sache hatte nur einen Haken, es war für Kühe.
So.
Das heißt, ich hatte mich bei der Tierzucht beworben und die brauchten für drei Landkreise einen Instruktor in Simulation. Rind hieß das, also die Fachberatungsorgan. Damals war das so, dass die Besamungstechniker zwar angestellt waren bei der LPG, aber eigentlich war derjenige der Chef, der die koordinieren musste, dass auch wenn einer in Urlaub geht, der andere praktisch die andere Kühe mit besamt hat. Und da bin ich auch bei dem Thema Zuhörer.
Warte mal kurz, nur für unsere jüngeren Hörer, wir reden über die Zeit in der DDR.
Da hast du recht, ja. Gut. Und dann hieß es aber gut, wenn du das machen willst und die fachliche Anleitung willst, dann musst du natürlich den Berufsabschluss machen. Also bin ich tatsächlich nochmal ein Vierteljahr in Kuhstall gegangen, habe den Berufsabschluss gemacht und habe ein Zeugnis, steht drauf, Besam 1.
Das könnte man ja nicht brauchen.
Ja. Und dann kam die Wende und dann kamen wir nach Neustadt in der Aisch und haben uns das angeguckt und habe ich gesehen, dass den Job, den ich gemacht habe, dort. Mhm. Wir waren 13 in Bezirk Halle und das hat einer gemacht. Und da habe ich gedacht, du musst das dich hier verändern. Und dann habe ich mich hauptberuflich tatsächlich verändert und habe direkt nach der Wende angefangen. Und als Lebensmittelingenieur haben die mich sofort genommen bei Langnese Iglo. Und dort habe ich den Kurs Kundenbetreuung gemacht, mehrere Jahre. Habe aber nebenbei schon zu DDR-Zeiten Versicherung gemacht.
Okay.
Staatliche Versicherung und hatte 1990.
Schon zu DDR-Zeiten?
Ja. Und habe 1990 zum FAMW wechseln. Erst nebenberuflich. Und 1993 stand die FAM bei mir vor der Tür und hat mir noch eine Agentur angeboten, zusätzlich zu meinem Bestand. Und dann war das attraktiv, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und dann habe ich dahin gewechselt. Ich war schon zur Managerschulung und sollte eigentlich Verkaufsleiter von Sachsen-Anhalt und Thüringen werden, sollte nach Erfurt ziehen. Aber durch meine christliche Bindung in meiner Region wollte ich das eigentlich nicht. Und das war eigentlich der Grund, um dahin zu gehen. Mhm. Ja, und in der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und fast fertig war als Besamungstechniker, da war die Wende. Da war ich in Prenzlau und dann ging die Grenze auf. Ja. Mhm. Und wo die Grenze aufging, dann bin ich nicht nach Hause gefahren. Ich weiß noch ganz genau diesen Moment, wo ich dann tatsächlich mich ins Auto gesetzt habe. Und wir sind nach Berlin gefahren und standen dann auf einer Invalidenstraße. Ich kannte das, weil wir dort Hochzeitsurlaub gemacht hatten zu DDR-Zeiten, direkt kurz neben der Mauer. Wir sind dort hingekommen und die meisten hatten damit noch ein Visum an diesem ersten Tag. Und wir haben dann, ich bin vorgegangen, wir hatten sie hineingestellt und manche hatten Visum, manche hatten keins und keiner kam zurück. Und wir haben da 2 Stunden bestimmt angestanden, die Schlange war lang und auf einmal kam Bewegung in diese Schlange. Und selbst die, die hinter uns waren, liefen auf einmal auf die Grenze zu. Und wir hatten das ja nicht assoziieren können, was da passiert. Da war der Druck so groß, dass sie den nicht mehr einzeln reingelassen haben, sondern durch den Druck das Tor aufmachen mussten. Ich weiß nicht noch wie heute, ich hatte hier sozusagen meine Hand in der Tasche, oben zu meinem Personalausweis, den ich ja dann wenigstens vorzeigen wollte. Und dann drückte es immer von hinten. Und dann war das ja auch so, dass man nicht einfach da durchlaufen konnte, sondern immer Querdinger da waren, irgendwelche Länder, über die du dann drüber geklettert bist. Und auf einmal wurde es etwas freier im Laufen und da stand rechts und links Leute mit einer Fahne. Die hatte aber kein Emblem. Das heißt, ich hatte nicht mal meinen Personalausweis vorgezeichnet und ich war am Westen.
Okay.
Das war eine Situation, wir waren mehrere und sind dann einfach stehen geblieben und haben das erstmal eine Viertelstunde auf uns wirken lassen, wie die Leute reagieren. Manche haben sich gefreut, manche haben geschrien, manche haben gesungen, manche haben geweint. Mhm. Also diese Emotionen, die da gekommen sind, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und ich habe dann tatsächlich auch, wo wir dann am Brandenburger Tor standen, dort mein eigenes Stück von der Mauer abgeschlagen.
Mit eigenen Händen?
Mit eigenen Händen. Da stand einer da, hat da was angepickert, habe ich gesagt, darf ich auch. Ich glaube, der hat seinen Hammer und sein Meißel nicht wiedergekriegt, weil das hatte dann so eine Situation, wo ich sagte, ich auch.
Gesellschaft.
Aber das hatte sich dann so. Und das ist heute noch, wenn ich nach Berlin fahre und wenn man von uns kommt, fährt man ja jetzt über die Arbeitsreise.
Ja.
Kommt rein. Meistens nutze ich, wenn ich in die Stadt kommen will oder zur FDP-Zentrale oder so, tatsächlich den Weg über den Kaiserdamm, wo du von der falschen Seite reinkommst. Mhm. Und das Gefühl auch nach 20 Jahren immer noch hast. Ja, das ist schon beeindruckend.
Du warst also einer der ersten Mauerspechte.
Ja, so ist es.
Das ist ja dann nachher, ist das eigentlich im Duden der Begriff Mauerspecht? Ich glaube,
Sicherheit.
Den hast du bestimmt aufgenommen. Ja.
Das klären wir mal bis zur nächsten Folge. Schreibe ich mal als Hausaufgabe auf: Mauerspecht und Duden. Aber Ingo, dann bist du ja, wenn man das so hört, bist du ja echt ein freiheitsliebender Mensch.
Ja. Ja.
Denke ich mal, das kann man so sagen, oder?
Ja, das stimmt. Also das war die nächste Möglichkeit, die dann war. 91, da haben wir uns auch ins Auto gesetzt und sind nach Spanien gefahren.
Ja.
Und ich bin auch nicht Autobahn gefahren. Also weil wir das einfach genossen haben, durch Frankreich zu fahren. Und dieses Gefühl, dort lang zu fahren und das zu können, da war schon der Weg das Ziel. Mhm. Und ich glaube, das haben wir uns auch teilweise erhalten.
Ja, das ist wichtig. Ja, dieses Gefühl einfach mal zu erinnern, wie das war, ja, das ist ja doch irgendwie alles so normal geworden. Und dann doch mal so zurück in die Zeitwende und die Nacht da im November 89, als das dann alles losging. Das müsste man viel öfter mal machen, ja, sich daran einfach erinnern. Du hast gesagt, Religion spielt eine große Rolle. Eisleben, das klingt nach Luther. Liege ich da richtig?
Also ich selbst bin neuapostolisch.
Ah ja.
Also ich bin nicht evangelisch, sondern neuapostolisch. Aber Luther steht mir trotzdem nah. Also wenn ich jetzt Freunde habe, mit denen ziehe ich trotzdem durch Eisleben und zeige ihnen Luther.
Ja.
Weil vom Prinzip ist alle Christen, sage ich mal, glauben an einen Gott. Das muss man erstmal grundsätzlich sagen. Ja. Das ist ja keine Frage. Aber und es gibt mehr Verbindendes wie Trennendes auf jeden Fall. Das muss man auch so sagen. Und von der Seite her gilt, glaube ich, erstmal der Grundgedanke aller Christen. Ich kann das ruhig mal so sagen. Liebe Gott über alle Dinge und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn das alle so machen würden, würde es in der Politik sicherlich auch oftmals einfacher sein.
Auf jeden Fall.
Ansonsten bin ich in der Neuapostolischen Kirche tatsächlich Dirigent, Orgelspieler. Ich leite praktisch einen Chor.
Und Sänger, ja?
Sänger bin ich auch tatsächlich. Das ist, glaube ich, auch, also wenn du Dirigent sein willst, also ich habe mal als Kind schon angefangen, Klavier zu lernen, habe eine Klavierausbildung, eine Organistenausbildung hinterher gemacht Und wo ich die Dirigentenaufgabe bekommen habe, habe ich nochmal als Erwachsener Gesangsunterricht genommen und auch eine Chorleiterausbildung. Und die Gesangsausbildung ist deswegen wichtig, weil das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst. Ein Dirigent ist ein Gesangslehrer.
Vielleicht nehmen wir euch immer entschuldigen, wir trinken nebenbei einen Kaffee.
Ja.
Wir hatten gerade einen zauberhaften Unterstützer, der uns eine Tasse Kaffee reingebracht hat. Und wenn das jetzt hier ein bisschen gerappelt und geruschelt hat, dann waren das die Tassen, die den Weg auf dem Tisch gefunden haben.
Und wenn es jetzt genau. Gleich plätschert, dann ist der Kaffee übers Mikrofon.
Genau. Aber warum ist ein Dirigent ein Gesangslehrer?
Ja, du hast ja jetzt sozusagen einen Chor, wie zum Beispiel einen vierstimmigen Chor, und du hast ein Lied und das musst du mit denen lernen. Das heißt, eine Chorprobe beginnt eigentlich schon mal erstmal mit Stimmbildung. Das heißt, wie in jedem Gesangsunterricht. Also musst du es ja auch können, wo die Stimme gebildet wird und danach werden Lieder eingeübt. Das heißt, du musst eigentlich das Instrument können, um die einzelnen Stimmen auch vorzuspielen und mitzusingen. Also musst du auch eine Gesangsausbildung haben und dann musst du den Sängern ja sagen, wie sie singen müssen, wie sie die Vokale bilden müssen und solche Sachen. Weil das so ist, singe ich übrigens auch noch in einem Konzertchor mit, hier in Magdeburg.
Ui.
Ja, da dirigiert uns der Kapellmeister der Weimarer Staatsoper.
Ja, okay.
Ja, und wir haben hier so einen Chor, da muss man auch vorsingen, um damit singen zu dürfen. Das ist ein Kammerchor.
Wie heißt der?
Der Kammerchor der Neuapostolischen Kirche. Oh, das kommen also die, ich sag's mal so, die Musikverrückten aus ganz Sachsen-Anhalt zusammen. Teilweise sogar bis aufs Wolfsburg. Und wir üben hier normalerweise, jetzt ist es gerade nicht möglich, zweimal im Monat und machen so drei Konzerte im Jahr.
Kommt ihr dafür rum
mit dem Chor?
Ja, also wir singen in ganz Sachsen-Anhalt. Ja, wir haben auch schon Eisleben gesungen, wir haben hier singen in Magdeburg, in Stendal, wo auch immer. Also das ist so.
Wenn du Gesangslehrer bist, kann man an der Stimme arbeiten? Also kann man die.
Ja. Also man sagt
so einen Trick, nur die Stimme dunkler kriegt.
Das sind die Stimmbildungsübungen, ja. Also da gibt es unterschiedliche Übungen, Atemübungen, tatsächlich auch Bewegungsübungen, aber auch Gesangsübungen, die das machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich Gesangsausbildung hatte, konnte ich tatsächlich drei Töne tiefer singen.
Okay.
Ja, also hoch auch etwas, aber auch drei Töne tiefer, wo man jetzt einfach sagt, wie öffne ich sozusagen den Kehlkopf, wie halte ich den Kopf. Also das ist extrem viel, das ist auch eine Technik. Die Stimme ist ein Instrument.
Du fragst so interessiert, Alex, willst du?
Ich würde mal so eine tiefe männliche Stimme haben.
Eine männliche Stimme.
Eine tiefe.
Hast doch eine.
Sonore Stimme.
Ja, also
ich habe zumindest eine Stimme mit Wiedererkennungswert, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das stimmt.
Ja,
fantastisch. Aber also das sind ja, du bist ja ein unglaublich vielseitiger Mensch, wenn ich das so. Also vom Besamungstechniker, vom Versicherungsvertreter, jetzt positiv gesehen, wirklich nicht negativ behaftet. Von einem freiheitsliebenden Politiker, der sich ja auch in verschiedenen Themenbereichen engagiert, zum Künstler. Das ist ja doch, es ist ja durchaus Kunst, muss man sagen. Das ist ja wirklich sehr vielschichtig. Hast du einfach Spaß an Neuem oder wodurch ist es gekommen?
Naja, also meine musikalische Entwicklung hat sich dadurch ergeben, dass das in der Kirche durchaus üblich ist. Mhm. Als Kind schon ein Instrument zu lernen, sage ich mal, ich habe dann schon mit 10 Jahren das erste Mal einen Gottesdienst begleitet. Und du singst automatisch ab nach der Konfirmation im Chor mit, das ist eigentlich auch so üblich, so dass du eigentlich immer auch einen guten Chor hast. So. Und der eine hat mehr Affinität und der andere weniger. Und wenn du nachher Dirigent bist und anfängst zu sagen, also hier in diesem Chor in Magdeburg singe ich ja mit, weil das für mich immer noch Schule ist. Ja? Also ich finde, wenn man sich nicht weiterentwickelt, also stillstehende Musik ist Rückgang, weil das sich deine eigenen Fehler selber einschleifen. Also du brauchst einen, der besser ist wie du, damit er sagt, was du falsch machst, und das nimmst du in deinen Eichenchor mit. Also für mich ist das Singen in diesem Konzertchor nicht nur Selbstzweck, sondern auch Schulung.
Okay.
Immer wieder, ja, weil da ein Profi steht und der uns natürlich auch ganz anders, ich will nicht sagen drangsaliert, aber entwickelt auch. Ja, und diese Sachen nimmst du in deinen Eichenchor mit. Das ist so der Grund. Also die musikalische Ausbildung läuft eigentlich dadurch, dass ich in der Kirche immer engagiert war. Das lag daran. Alles andere, was sich so beruflich entwickelt hat, das ist ja manchmal auch dem Zufall bedingt und dass man, sagen wir, immer nach vorne guckt. Man kann ja sagen, es gibt ja manche Menschen, die dann doch so in sich zusammenfallen, wenn irgendwas nicht wird und nicht nach vorne gucken. Das hat sich bei mir nicht so ergeben, sondern ich habe immer mutig nach vorne geguckt. Ich habe ja 4 Kinder, die mittlerweile groß sind, 2 Jungs, 2 Mädels. Und irgendwann kommt so der Moment, so Mitte 50, die eine kriegt eine Midlife-Crisis und die andere sagen, vielleicht kann ich ja noch mal was für andere tun. Mhm. Und so bin ich irgendwann Ende 40 in die FDP, habe ich mal geguckt. Ich hatte immer FDP gewählt und auf einmal standen sie nur noch unter Sonstiges und ich war selber selbstständig und habe gedacht, gerade die FDP ist hier im Osten die Partei, die 80% wählen müssen. Das war immer so meine Meinung, weil wir haben keine großen, wir haben keine großen Betriebe, wir haben nur kleine Betriebe und ich sehe die FDP eben auch im Mittelstand sehr verortet, dass man sagt, okay, die müssen, ist eigentlich die Partei, die für die, die Solo-Selbstständigen, die kleinen und mittleren Betriebe einstehen muss. Und dass die so schlecht dastand, das fand ich nicht in Ordnung. Und so bin ich mal ins Gespräch gekommen, bin dann mal in den Ortsverband, also bin mal damit reingekommen und habe mich dort spontan entschieden mitzumachen. Und dann kam es schnell dazu, dass hier in Sachsen-Anhalt tatsächlich auch Nachholbedarf war mit dem liberalen Mittelstand, also dem Unternehmerverband. Und das war natürlich genau das, was ich so im Bauch hatte, eigentlich wie ich mich engagieren wollte in der Partei. Habe mich dort eingebracht, war dann sofort im Landesvorstand tätig. Dann war ich irgendwann auf einmal stellvertretender Landesvorsitzender und dann hat der Landesvorsitzende gesagt, weil er viele Aufgaben hat, Ingo, eigentlich machst du das meiste hier, wir müssen mal tauschen. Und dann war ich auf einmal Landesvorsitzender und durch die Kontakte auch zu Thüringen, die damals schon da waren und dem damaligen Bundesvorsitzenden Thomas Kemmerich, bin ich auch also in den Bundesvorstand reingekommen und habe mich da engagiert und habe das sozusagen nicht nur auf Landesebene angetrieben, sondern auch auf Bundesebene, habe mich auch engagiert, um zum Beispiel in Sachsen den liberalen Mittelstand aufzubauen. Und auch hier bin ich dann von einem Ortsverband, Kreisverband zum nächsten gezogen, habe die Unternehmer so ein bisschen zusammenfinden lassen und dann war ich auf einmal so ein bisschen Mr. Mittelstand. Das ist einfach so. Ja.
Tatsache, ja. Das ist dein Spitzname, ja.
So ein bisschen, ja.
Das ist deine Agenda, denke ich mal auch, ja, wenn du jetzt in den Bundestag kommst bei der nächsten Wahl, dass du dich für den Mittelstand einsetzt, das denke ich mal, ist kein Geheimnis.
Gut, vielleicht kann ich auch, wir haben dazu eigentlich sogar schon einen Plan, wenn es denn so käme.
Ich gehe mal davon aus.
Ja, gehe ich auch. Also ich bin völlig sicher, dass das klappt.
Ja.
Daraufhin haben wir schon mit Thüringen, mit den zwei Bundestagsabgeordneten und auch mit einem aus NRW mindestens schon vereinbart, dass wir, wenn wir im Bundestag sind, gemeinsam einen einstellen, der nur für das Thema Mittelstand zuständig ist. Und ich glaube, das muss mehr in die Partei reinstrahlen und auch aus der Partei raus. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der teilweise schon unterschätzt wird.
Da darf ich dazu was fragen, weil gerade Mittelstand, ich finde das Wort absolut faszinierend. Die Leute sehen ja immer nur die reichen Unternehmer, ja, die viel Geld verdienen, die Millionäre, die Amazon und Co. Und diese kleinen Mittelständler, die müssen ja, also die Selbstständigen müssen ja eigentlich sehr viel doppelt machen. Ja. Die machen ihre Arbeit, also als Rechtsanwalt oder als Versicherungskaufmann oder als whatever. Und auf der anderen Seite müssen sie halt noch all das machen, was in Unternehmen eigene Bereiche machen. Personal bewirtschaften, Buchhaltung, alles, was so den öffentlichen Bereich betrifft.
Statistik, Steuern.
Das ist ja unglaublich
eigentlich. Also wir haben, glaube ich, schon mal eine Grundbelastung. Ich will ein bisschen von der Frage nochmal abweichen, aber kommt darauf zurück. Das ist auch kein neues Problem. Winston Churchill hat das schon gesagt. Ja, die meisten sehen Unternehmer, den räudigen Wolf, den es gilt, totzuschlagen. Manche nehmen die Kuh, die es geht zu melken, und ganz wenige nehmen das Pferd, das den Karren zieht.
Ja. Ja.
Und das ist, glaube ich, der Kernpunkt auch meines Antriebes. Ja? Wo ich den Spruch gelesen habe, gesagt, genau das ist es, dass wir haben eine relativ hohe Neidmentalität in der Gesellschaft und nicht sozusagen der Bewunderung, wo man sagt, wie hat er das geschafft, wie kann ich es auch. Und ich glaube, Neid ist so ein Faktor, der die das so in sich tragen, auch nicht sehr ausbremst. Und ich glaube, das ist ein Hauptproblem auch in unserer Politik, dass wir so viele Prüfungsmechanismen und Bürokratiemechanismen dort einbauen, dass die Leute, und das ist ja das, wo deine Frage gezielt hat, die selbstständig sind, die meisten, sage ich mal, nicht 40 Stunden, sondern 80 Stunden. Man sagt ja, ich arbeite 80 Stunden für mich, um nicht 40 Stunden für jemand anders zu arbeiten. Und wenn man das auf den Lohn runterrechnet, was dabei rauskommt, das sieht das schon ganz anders aus. Man sagt ja, man sieht oft die Blume, aber nicht die Arbeit des Kerners. Und das ist hier, glaube ich, gerade im Mittelstand so. Die schaffen Arbeitsplätze, die schaffen den Wohlstand. Wir haben in Sachsen-Anhalt 99,5% der Betriebe, die unter 250 Beschäftigte sind. 99,5. Dann wissen wir, wer hier tatsächlich produktiv in unserem Bundesland die Mittel schafft, die tatsächlich dazu führen, dass unser Land überhaupt funktioniert. und trotzdem so stiefmütterlich behandelt wird, entweder gemolken oder am liebsten totgeschlagen. Ja. Und dieser Sozialneid, der hier so eingebracht wird, das ist teilweise überhaupt nicht mal nachvollziehbar. Ich glaube, wir brauchen auch wieder eine andere Kultur. Also die ganze Bürokratie, die im Mittelstand angetragen wird, ist ein Misstrauensvotum für mich.
Ja. Ja, da bin ich ganz der Meinung. Das ist irgendwie mehr Kontrolle als Hilfe, was da läuft dafür. Also für
und wenig Dankbarkeit, ja.
Und Dankbarkeit so gut wie gar nicht, ja, das stimmt. So dieses ab und zu mal Danke sagen, Mensch, toll, dass ihr hier uns mit dem versorgt, was wir brauchen, ja, mit Geld und Sachen und Dingen, das kommt nicht vor. Oder ganz selten. Das kommt vielleicht mal bei Neujahrsempfängen, wird dann mal Danke gesagt, aber ansonsten, glaube ich, kommt das viel zu kurz.
Das ist immer schwer anzuerkennen, dass es Leute gibt, die halt wirklich 80 Stunden arbeiten. Und wenn man das mal dann so hochrechnet auf so einen Mindestlohn, der jetzt oft diskutiert wird, und zum Mindestlohn hast du ja auch eine Meinung, wie ich gelesen habe, dann haben die meisten Selbstständigen wahrscheinlich, also zumindest die in den kleineren Gewerben, keinen Mindestlohn, den sie sich da auszahlen, oder? Wenn ich das auf die Stunden hochrechne?
In der Vergangenheit mit Sicherheit. Mhm. Ob sie es jetzt erreichen, ich meine, die meisten schon. Mhm. Mittlerweile, das ist auch ein Grund, den Mindestlohn, sag mal, also vor 5, 6 Jahren wäre ich da noch anders rumgegangen, aber wir wissen mittlerweile alle, gucken wir mal so ins Handwerk, ja? Mhm. Dort haben wir eine Situation, die dazu führt, dass ein Mindestlohn für mich völlig unnötig geworden ist. Ja. Einfach nur noch ein Bürokratiemonster ist, der Leute beschäftigt wieder, die eigentlich auch nicht produktiv tätig sind, die wieder dafür bezahlt werden müssen. Warum ist das so? Wir hatten vor Jahren einen Arbeitnehmerwettbewerb um den Arbeitgeber. Das heißt, der Arbeitgeber konnte sagen, wenn du nicht zufrieden bist, stehen 10 andere vor der Tür. Heute ist das so, dass für einen Arbeitnehmer wahrscheinlich schon 10 Arbeitgeber vor der Tür stehen. Das heißt, die Forderungen, die der Arbeitnehmer stellen kann, sind entsprechend hoch. Und die Betriebe, die das nicht verstehen, die werden nicht überleben, das ist keine Frage. Und wenn ich diese Situation habe, und die verschärft sich noch in den nächsten Jahren, wir wissen, dass wir im Moment in Sachsen-Anhalt etwa knapp 800.000 Beschäftigte haben und wir verlieren in den nächsten 10 Jahren 306.000, nur aufgrund dessen, dass die Babyboomer in Rente gehen. Und die anderen müssten ja jetzt schon 10 Jahre sein, das ist also nicht mehr aufzuholen. Und das führt dazu, dass ein Mindestlohn bei uns völliger Unsinn ist. Weil nur der, der gut bezahlt hat, einen Arbeitnehmer und das führt natürlich auch dazu, dass die Preise für das Handwerk auch steigen werden und die auch auskömmliche Löhne zahlen können.
Was ist die Lösung? Also wir werden ja das Arbeitsplatzproblem haben. Ist es Technologie oder ist es Migration?
Es ist eine Mischung aus beiden.
Okay.
Also wir werden nicht genug Arbeitskräfte haben können in den nächsten Jahren. Da gibt es auch Ideen zu. Thüringen hat das schon so ein bisschen vorgemacht. Man muss sagen, ja, vernünftig damit umgehen, wir müssen das völlig vertrennen. Also es gibt Zuwanderung in unser Sozialsystem, das muss man sehr kritisch sehen, das sehe ich auch kritisch. Aber die Frage ist doch, wenn wir mit unseren eigenen Leuten die Arbeitsplätze nicht absichern können, uns welche holen müssen, dann ist es sicherlich nötig zu sagen, wer passt zu uns und zu unserer Region. Und da gibt es zum Beispiel, man kann jetzt mehrere Beispiele nennen, ich will nur eins nennen. Gerade bei uns passt, wir haben in Vietnam ein sehr junges Durchschnittsalter, eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und auch staatlicherseits das Interesse, die Leute zum Beispiel nach Deutschland zu schicken, weil die wissen, die sind erstens fleißig, schaffen Mittel und schicken die auch teilweise nach Hause. Das fördert auch das eigene System.
Okay.
Und wenn wir dort eine Pendant bauen würden und würden die zielgerichtet in Deutsch unterrichten und die kommen hierher und wissen ganz genau, okay, wenn ich jetzt hierher komme, ich möchte Tischler werden und da gibt es, ich sag mal ein Beispiel, was ich den kenne, in Rossland eine Tischlerei Hempel und da kann ich dann anfangen, der hat mir auch schon eine Wohnung besorgt und da kriege ich den Lohn. Dann kommt er mit Deutschkenntnissen hierher und auch mit dem Bewusstsein, das zu tun. Und wenn wir das nicht bald tun, diese Situation ist vielleicht nicht in jedem Bundesland so gravierend wie bei uns, aber es gibt Bundesländer, das wissen wir alle, die vielleicht für den Ausländer attraktiver sind und wenn wir nicht bald damit anfangen, dann werden wir wieder rechts überholt und dann wird unsere Problematik größer. Wir haben das schon mal thematisiert in der Volksstimme. Die sind damit auch zum Ministerpräsidenten gegangen und der hat gesagt, nee, das brauchen wir nicht, wir brauchen bloß die Auspendeln wieder zurückzuholen. Erstens stimmt die Zahl nicht, wenn man mal darüber kalkuliert, dass das vielleicht Ich glaube, das sind keine 100.000. Ich will mal sagen, als Beispiel, ich habe ja selber einen Schwiegersohn, der in der Nähe von Wolmerstedt wohnt, in Samswegen, der jeden Tag zur Arbeit nach Wolfsburg fährt. Und nur weil der Ministerpräsident sagt, jetzt gehst du nicht mehr in Wolfsburg arbeiten, sondern in Magdeburg, da wird er sagen, Dankeschön. Also das ist Unsinn. Also wir müssen real daran gehen. Deswegen sage ich ja auch Praktiker in die Parlamente, wo wir anfangen müssen zu sagen, praktisch denken
und Lösungen finden,
lösungsorientiert suchen und solche Ideen entwickeln. Und nicht erst, wenn es brennt. Das haben wir ja gerade, diese Situation, ja, hinterher zu sagen, ja, ich habe es nicht gewusst, wie es geht.
Also ich finde es auch spannend, dass du Vietnam sagst, weil Vietnam hat ja durchaus auch zu Deutschland, also jetzt speziell zu Ostdeutschland, auch schon eine gewisse Tradition. Ja.
So ist es.
Also ich kann mich entsinnen, ich habe als junger Mann meine erste selbstgenähte Jeans bei einem Vietnamesen meines Vertrauens hier in Magdeburg gekauft. Haben wahrscheinlich viele gemacht. Im Osten gab es wenig Jeans. Und die waren sehr fleißig, haben die auf die Haut genäht.
Genau,
mit einer unheimlich guten Qualität. Und ich weiß, dass sehr viele Vietnamesen damals sich auch sehr gut hier integriert hatten. Da gibt es ja so etliche Länder, die auch so in der Tradition, in der Zusammenarbeit mit Deutschland stehen. Warum tun wir uns da so schwer, da Möglichkeiten zu schaffen?
Ich glaube tatsächlich, dass im Moment viele davor Angst haben, das zu proklamieren, weil sie dann Angst haben, in den Topf zu hören, wo viele Angst haben zu sagen, okay, in der Politik, die wollen noch mehr Ausländer reinholen. Das ist ja im Moment kein beliebtes Thema, aber das muss man einfach trotzdem klar kommunizieren, dass es hier nicht um Zuwanderung in unsere Sozialsysteme geht, sondern um Zuwanderung, um unser Sozialsystem zu unterstützen.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Wir haben ja im Moment manchmal auch irrsinnige Situationen, im Moment schon, dass Leute, die hier sind und fleißig arbeiten, denen werden sie habhaft und die schicken sie weg.
Ja,
also ich habe schon mit Unternehmern gesprochen, die haben den ausgebildet, der will hier bleiben und auf einmal sagen, nee, du kommst aus Mazedonien, jetzt musst du weg oder was auch noch.
Das ist ja irre. Ja gut, das liegt oft daran, dass die Politik halt einfache Lösungen bisher vorgeschrieben hat und wir ja, also ich weiß, also das Drei-Türen-Modell, was die FDP vertritt, ist ja doch ein bisschen differenzierter und zeigt ja durchaus, dass du aus allen Bereichen auch die Möglichkeiten schaffen kannst, einzuwandern. Also wenn jemand hier Asyl gesucht hat, sich hier integriert und arbeitet, hat er ja durchaus die Möglichkeit, hier zu landen. Völlig klar. Also ich stehe ihm positiv gegenüber und ich kenne selber Beispiele aus Ländern, die man nicht so auf dem Schirm hat, was Migration betrifft. Ukraine. Während viele wissen, Ukraine hat zum Beispiel viele Gastarbeiter auch in Polen. Also viele, die nach Polen migriert sind zum Arbeiten. Fleißige Leute, durchaus. Die haben große Probleme nach Europa oder hier in Deutschland zu arbeiten. Also ich weiß nicht, ob du da von anderen Nationalitäten noch Erfahrungen hast? Oder?
Na, ich kann gerade diese Nationalität tatsächlich unterstreichen. Wir haben ja auch im liberalen Mittelstand so mal zu diesem Thema eine Veranstaltung gemacht, wo das auch mal so ein bisschen konkretisiert worden ist. Und da stand dann auch ein Arbeitgeber auf einmal da und sagt, ich hätte hier jemanden gerade aus der Ukraine, den ich hier eingestellt hätte, ich habe hier mit Erde bewegt, ich kriege es nicht hin. Also da gibt es mehrere solche Länder, sage ich mal. Aber ich glaube, man sollte auch tatsächlich, wenn man sich darüber Gedanken macht, nicht in zu viele Länder abschweifen. Das Problem ist einfach, wenn wir uns auf zu viele Länder beschränken, die müssen alle Deutsch lernen und wir müssen auch ein gewisses hier eine Unterstützung bringen. Und wenn man das wenn man das auf zu viele unterschiedliche Sprachen legen, dann haben wir hier auch ein Problem und die auch, weil sie sich vereinsamt fühlen. Also wenn wir jetzt sagen, wir suchen uns zwei oder drei Länder raus, als Land und machen mit denen eine Kooperation, ist das, glaube ich, sinnvoller, als wenn wir sagen, aus aller Herren Welten und alle Sprachen, dann ist das schwieriger.
Na gut, aber wir schlagen die Tür nicht zu.
Also nein, das meine ich nicht.
Sondern konzentrieren.
Aber wo wir sagen, wir haben eine Priorität.
Okay. Ja. Die Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen du so sprichst, sehen die das auch so? Die suchen ja die Fachkräfte.
Ja, also wenn sie welche kriegen, die arbeiten, sind sie zu einschaltenden bereit mittlerweile, weil sie alle eine Auftragslage haben, die sie nicht bewältigen können. Und das wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Und aufgrund der Zahlen, die ich eben genannt habe, wissen wir, wenn das noch 40% vom Gesamtverband noch mehr fehlen, dann ist das heute noch eine komfortable Situation. Die Welle rollt erst auf uns zu.
Und wir sitzen irgendwie alle so ein bisschen da wie die Kaninchen vor der Schlange.
Ja, so ein bisschen. Ja.
Ideen werden nicht umgesetzt, aber mal gucken, wird ja dann nach der Bundestagswahl besser.
Ich hoffe.
Es braucht ja Leute, die das anpacken, also dieses
Makler einfach.
Also die Lösung hat wahrscheinlich jeder, der am Stammtisch sitzt und mit seinen Freunden diskutiert, wird die Lösung haben. Aber das zu machen ist ja noch ein anderer Schnack. Ja.
Ich glaube, das ist nur die halbe Wahrheit. Wir haben, also die Frage ist für mich zum Beispiel, was macht ein Bundestag aus und was soll da überhaupt aus? Ja. Ich gehe mal davon aus, ich glaube, Kubicki hat das schon mal so ein bisschen skizziert. Ja? Mhm. Ein Bundestag soll eigentlich so ein Querschnitt der Bevölkerung sein, die alle ihre Erfahrungen mit reinbringt. Und jetzt gehen wir mal in den Bundestag schauen, wie dieser Querschnitt aussieht. Und dann sieht man, dass relativ viele dort drin sind, die das sozusagen nichts anderes im Leben getan haben als Politik. Sie haben es vielleicht studiert, wollen dann tatsächlich auch immer wieder in jeder Legislatur wieder in den Bundestag kommen, sind dadurch auch in ihrer eigenen Meinung nicht gefestigt, sondern versuchen mehrheitsfähig zu sein, was nicht immer richtig sein muss. Sag ich mal. Und das ist, glaube ich, ein Hauptproblem. Und das zweite Hauptproblem ist, dass die Wirtschaft antreiben, also die Unternehmerschaft untervertreten ist. Wir haben die Unternehmerschaft hat sich im letzten Bundestag fast verdoppelt und liegt jetzt bei 10%. Ja. Da weiß man, dass da zu wenige drin sind, die auch mal aus dem praktischen Leben kommen und sagen, also Leute, das können wir jetzt hier nicht machen. Wir bremsen uns immer mehr aus und entwickeln uns nicht. Und wir gerade durch Corona oder was auch immer jetzt so anlagen, wir müssen uns mehr entwickeln. Das ist einfach so. Und müssen jetzt eigentlich noch wirtschaftlich effizienter sein und nicht mit immer noch neueren bürokratischen Ideen uns immer weiter ausbremsen.
Aber wenn du jetzt im Bundestag kommst, dann wirst du ja in eine Zeit in den Bundestag kommen, wo eine neue Epoche anfängt. Eine Epoche, Angela Merkel geht zu Ende mit ihrer langen, doch langen Amtszeit. Also die meisten, es gibt viele Kinder, die kennen gar keine andere Kanzlerin als Angela Merkel. Also vorher gab es mal eine Generation, die kannte nur Helmut Kohl. Jetzt gibt es eine Generation, die kennt nur Angela Merkel. Und so gefühlt werden die Probleme in der Welt ja von stündlich mehr. Also das wird ja nicht weniger. Also ich sag mal nur Corona, Afghanistan, die ganze Problematik jetzt der Wirtschaft durch die steigenden Preise der Materialien, der Rohstoffe. Also du kommst da in einer ziemlich bewegten Zeit in den Bundestag. Was ist denn aus deiner Sicht denn so das Wichtigste, was man im Auge behalten muss?
Eigentlich ist das genauso wie im Privaten. Meine Entwicklung hängt davon ab, was ich verdiene und was ich leiste. Und das kann auch praktischerweise im Staat nicht anders sein. Das heißt, ich muss die Wirtschaft stärken, ich muss die Entwicklung stärken, die dazu führt, dass Geld reinkommt. Und nicht einfach nur drüber nachdenken, wie ich es ausgebe. Das ist für mich die Priorität Nummer eins. Das liegt, glaube ich, im Gen eines jeden Unternehmers.
Ja. Ja.
Allerdings muss ich ehrlich sagen, aus meiner Lebenserfahrung, die ich so habe, sehe ich noch zwei andere Sachen, die mich eigentlich traurig stimmen in unserem Staat. Wir sind eigentlich kinderunfreundlich und auch seniorenunfreundlich. Da gab es ja zu DDR-Zeiten ein Modell, wo es dann ein Ehekredit gab und der musste nicht zurückgezahlt werden, wenn man Kinder hatte und so. Also solche Sachen. Das war doch gar nicht so. Also solche Sachen, sehen heute, dass wir zu wenig haben, die Rente der anderen übernehmen sollen und entwickeln keine Ideen, wie man das fördern könnte, auf der einen Seite. Meine Eltern sind mittlerweile beide verstorben und in der Phase, mein Vater ist vor 4 Jahren verstorben, meine Mutti Anfang diesen Jahres. Und die war aber in letzter Zeit nicht mehr zu Hause pflegbar, weil es ihr so schlecht ging und sie war dann 3,5 Jahre im Pflegeheim. Und dann stellt man fest, dass einer versterben muss, damit es für den anderen reicht. Und das ist eine Situation in unserem Staat, die müssen wir auch unbedingt ändern.
Ich gehe nochmal auf den ersten Teil deiner Antwort zurück. Du hast gesagt, man darf nur das ausgeben, was man verdient. Ja? Jetzt habe ich hier so ein Foto hier mit den drei Heiligen hier aus dem kommunistischen Abendland. Alles, was so die linken Parteien sind, die sagen im Moment, also ich sage nur die Bazooka von Herrn Scholz oder sowas, also Geld spielt keine Rolle, wir schmeißen die Druckerpresse an, Heureka, was kostet die Welt, und schießen das Geld so unter das Volk. Und das führt ja auch zu so einer Wahrnehmung in der Bevölkerung, die eigentlich heißt, Geld ist genug da, es gibt keine Grenze, wenn ein Problem auftritt, dann hat der Staat das Geld. Das ist ja ein bisschen ein anderer Tenor als der, den du da gebracht hast. Ja, also das ist ja eher so der klassische, der mir auch vertraut ist aus meinem Elternhaus. Man kann nur das Geld ausgeben, was man hat. Und der andere sagt ja jetzt, egal, null Zinsen, kostet alles nichts. Was ist denn jetzt richtig?
Also in der Not würden wir auch einen Kredit aufnehmen, keine Frage. Und Notsituationen müssen irgendwie bewältigt werden. Aber ansonsten müssen wir vernünftig wirtschaften und auch entsprechende Rahmenbedingungen schaffen. Vieles entsteht ja dadurch, dass wir mehr Wasserkopf haben als Produktivität. Und ich glaube, da liegt schon auch ein Teil der Antwort, sage ich mal, dass wir ganz viele Leute haben, die irgendwas kontrollieren. Und umso weniger, also ich glaube, 3 Leute kontrollieren einen, der produktiv arbeitet. Also so gefühlt, ja. So. So, und wenn ich das Bild sehe mit den drei Heiligen, ja, Marx, Engels und Lenin, dann fällt mir sofort ein, eigentlich ein Spruch, den wir zur DDR-Zeit nochmal gesagt haben, die Theorie ist Marx und die Praxis ist Marx. Also ich glaube, das ist schon deswegen der falsche Weg.
Mal ein ganz anderes Thema, Freizeit. Wir haben ja schon gehört, Musikchor,
ja.
Plakate aufhängen im Moment,
ja. Wahlkampf machen.
Also Ehrenamt, hast du sonst noch Hobbys?
Naja, also der Hobby ist wenig, ich habe noch eins, das ist also schon so, also ich fahre auch gerne mal Fahrrad, auch wenn man das nicht so ansieht, so, weil so viel, wenn Zeit dafür ist, ja, in diesem Jahr ist das wahrscheinlich keine dazu so richtig, aber ansonsten mache ich das schon mal ganz gerne. Also Urlaub ist für mich wichtig, weil ich tatsächlich relativ wenig Zeit habe, meine Frau mich auch manchmal wenig sieht, im Moment ist es so, dass sie sagt, ich weiß wenigstens, dass du irgendwann ins Bett kommst und neben mir liegst. Aber das haben wir, ist nun mal so, wie es ist, das ist aber auch hoffentlich eine begrenzte Zeit. Ansonsten nehmen wir uns die Zeit, das haben wir auch mit unseren Kindern damals immer gemacht, wir sind immer einmal im Jahr, möglichst zweimal im Urlaub gewesen. Mhm. Wir sind dann im Winter Ski gefahren, ja. Sag immer richtig Abfahrtski, und im Sommer gehe ich tauchen eigentlich, ich bin aber ein reiner Urlaubstaucher. Ja. Also meistens in Ägypten und so, ja. Dieses Jahr war Ägypten kein Thema, weil das schwierig war, dorthin zu fahren,
Corona, ja.
Durch Corona, aber ansonsten gehe ich auch tauchen und das macht mir viel Spaß. Ja. Ich sage immer, ich bin wahrscheinlich auch so ein halber Fischkopf, weil mein Vater ja eigentlich von der Ostsee kommt. Ja. Und ich habe auch, muss ich sagen, wenn ich an die Ostsee komme und die Ostsee rieche, das ist noch ganz anders, als wenn ich am Mittelmeer ja. bin. Also irgendwo ist da wahrscheinlich im Hinterkopf tatsächlich so
genetisch veranlagt,
so ein Fischkopf gehen. Ja, also ich liebe schon Wasser und Schwimmen und so. Das ist, ja. Aber ansonsten bleibt nicht viel Freizeit. Das muss man ganz klar sagen. Selbstständig heißt ja tatsächlich selbst und ständig. Meine Firma habe ich auch von Montag bis Samstag. Dann ist ja am Samstagnachmittag so ein bisschen Zeit. Sonntagvormittag. Also, wenn kein Corona ist, heißt das für mich auch, dass ich jeden Montag eine Chorprobe mache und mein Chor auch einen Mittwochsgottesdienst immer begleitet und einen Sonntagsgottesdienst.
Okay.
Ja, Sonntagnachmittag ist eigentlich meistens jetzt mittlerweile Familientag, wenn das irgendwie geht, da kommen die Kinder oder auch mal die Großeltern, also die Eltern von meiner Frau, meine sind ja nicht mehr da. Und auch die, wir haben schon zwei Enkelkinder, ja, und so, das
Wollte
ist so,
gerade fragen,
so ein Sonntagnachmittag. Ja. Also wir haben ein Enkelkind, das wird jetzt 6 und eins wird 1 Jahr jetzt.
Oh, dann sind die Kinder also schon aus dem Gröbsten raus.
Unsere Kinder sind alle groß, ja, die sind alle schon. Also wir haben ein Nesthäkchen, was deutlich jünger ist und das ist 22. Und der ist tatsächlich mit seiner Freundin in die Wohnung meiner Eltern gezogen und ich habe praktisch ein Haus, wo zwei Wohnungen drin waren, das ich gebaut habe. Und da bin ich froh, weil wir hätten sonst zu viele Quadratmeter. Ja, ich musste ja damals bauen mit 4 Kinderzimmern und noch ein Büro. Das jetzt, und noch eine Dreierwohnung für meine Eltern. Das ein Sohn dort eingezogen ist, das ist jetzt für uns auch schön. Und die anderen, die eine Tochter wohnt ganz in der Nähe im Nachbardorf, sag ich mal, und eine wohnt jetzt in ihren Wollmerstedt, der andere in Erfurt. Sind aber alle,
Familienmensch, ja. Das ist ja eine Großfamilie, wenn alle da sind.
Mittlerweile ja, die haben alle Partner. Dann sind wir schon von Haus aus nur mit den Kindern und den Enkelkindern 12.
Ja.
Aber ich habe so
dann ist Weihnachten schon was los bei euch.
Ja, kann man so sagen. Also, ich habe mein Haus auch selber gezeichnet und gemalt und entwickelt. Und das ist so gemacht, dass wir dort eine Tafel mit 28 Leuten hinkriegen. Meine Frau ist Köchin, also das mit der Versorgung, das kriegen wir hin, das sieht man mir ja auch ein bisschen an. Ich bin zugekocht. Und von der Seite machen wir fast alles zu Hause an Feierlichkeiten. Also höchstens, wenn es mal eine ganz große Festlichkeit ist, unser Silberhochzeit, wo wir dann sagen, sind 80 Gäste, kriegen wir nicht hin. Aber ansonsten machen wir alles zu Hause.
Ja. Also, du Familienmensch, ja?
So ein bisschen, ja.
Also ich hatte hier noch was hingelegt, das könnte man jetzt so in
so was habe ich zu Hause auch.
In zwei Sachen, also für unsere Zuhörer. Wir haben hier noch vom Christopher Street Day eine Wasserspritzpistole in futuristischer Version. Hatte ich eigentlich hingelegt, um so ein Thema nochmal einzusprechen. Bundeswehr, Auslandseinsätze, da wollte ich eigentlich mal fragen, wie du dazu stehst. Das war nicht ganz dein Thema, aber ja, ist ja aktuell durch Afghanistan noch so in aller Munde.
Auslandseinsätze sind sicherlich nicht ganz unnötig. Und wir haben, wenn wir... Wir sind ja als Staat, das ist hier jetzt gerade in Afghanistan zu sehen, wir sind ja eigentlich alleine gar nicht handelbar.
Ja.
Und wenn wir in der NATO eine Verpflichtung haben und die NATO brauchen, dann kommen wir wahrscheinlich um bestimmte Auslandseinsätze gar nicht drum rum, weil das dann NATO-Aufgaben sind. Sag ich mal. Wir sollten uns nicht danach drängen, das ist keine Frage. Aber es ist ja teilweise so, das passt jetzt hier nicht ganz so her, aber ich habe mal erfahren, dass Altbundeskanzler gewählt worden ist, weil er gesagt hat, er will einen bestimmten Krieg nicht anfangen und hintenrum hat er eigentlich was ganz anderes gehandelt, was er denn da doch so hintenrum so ein bisschen rauskam. Also opportunistisch damit umzugehen und Wahlen zu gewinnen, halte ich für falsch. Wir sollen nicht blauäugig irgendwo hinzugehen, wo wir eigentlich nicht hingehören. Aber unsere NATO-Verpflichtung müssen wir einfach nachkommen, da werden wir nicht drum herumkommen, weil wir sonst ja eigentlich keinen Eigenschutz haben und der auch nicht mehr von einem Land zu bewältigen ist.
Ich wollte jetzt nicht das Thema Hopping machen, aber du bist heute für die familiären Sachen zuständig, habe ich gemerkt.
Hast du schon einen Plan, wo du wohnen willst in Berlin?
Ja, ich habe zuerst überlegt und habe erst gedacht, du nimmst ein Hotelzimmer, das ist wahrscheinlich genauso teuer, als wenn du eine Wohnung nimmst.
Okay.
Und du kriegst früh was zu essen, ja, ist auch nicht verkehrt. Aber ich bin schnell davon abgekommen, wo ich gemerkt habe, ich darf, man fährt normalerweise nicht mit dem Auto nach Berlin. Und das führte dazu, dass du da nicht alles reinwummern kannst. Und dann ist ein Hotelzimmer schon deswegen schlecht zu gebrauchen auf Dauer. Am Anfang wird es sicherlich so sein, aber ich werde dann schon nach einer Wohnung suchen. Ich habe auch schon so ein paar Kontakte geknüpft und vielleicht wird es sogar einen Weg geben.
Na, das wird ja bei so einer Neuwahl vom Bundestag, ist ja auch immer so ein Fliegerwechsel, würde ich so sagen. Ja. Aber der kommt immer noch an, wie groß der wird, der nächste. Ja. Und der sollte jetzt eigentlich kleiner werden. Oder?
Das sieht aber nicht so aus.
War das nicht das Ziel eigentlich der...
Ja, irgendwie.
Wird wahrscheinlich doch wieder größer werden. Ne?
Wobei ich im Moment, es ist vielleicht auch nicht so, wenn man seinen Wahlkreis sozusagen versucht zu erfassen, dann hat man eigentlich eher das Gefühl, dass die Wahlkreise noch zu groß sind.
Ja.
Ich bin ja selbst Fraktionsvorsitzender im Kreistag, ja, und komme in Mansfeld-Südhorn so einigermaßen durch. Aber jetzt habe ich ja noch ein Drittel vom Saalkreis und vor allen Dingen mit der Kreisstadt Merseburg, wo du dann sagst, okay, es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel in der Mitteldeutschen Zeitung aller Regionalteile sich zu erfassen. Da müsstest du die Zeitung tatsächlich komplett dreimal kaufen.
Ja.
Und das kannst du ja auch nicht erfassen. Du kannst ja außerhalb dann, meinst du jetzt Jüdorf, das kriege ich als Fraktionsvorsitzender mit. Ja, dann bin ich in Ausschüssen wie Kreisausschuss, Wirtschaftsausschuss, wo man dann ein gewisses Gefühl dafür kriegt. Aber in dem anderen Ausschuss, in dem anderen Landkreis, da muss ich schon jetzt mir das aus den Fingern saugen, zu sagen, wie kann ich den Leuten helfen, wo klemmt es da überhaupt?
Ja. Naja, du musst ja auch Ansprechpartner für deine Wähler bleiben.
Ja, genau.
Wenn du dann Bundestagsabgeordneter bist, dann musst du ja, müssen die ja wissen, wo sie dich finden. Und wenn die erstmal da 100 Kilometer durch die Gegend reisen müssen, um dein Wahlkreisbüro dann irgendwie aufzusuchen, das ist ja, kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Das muss ja schon.
Ich denke ja, wenn du mal zwei, einen Merseburg und einen Eisling. Es liegt so ein bisschen daran, dass wir ja mit Katrin Anlaufpunkt in Hedstedt haben, den wir ja als liberaler Mittelstand sowieso auch haben. Also ich dort auch einen Zugriff habe auf das Objekt und selber ein Büro habe in Sangerhausen. Und da sind die größten Städte eigentlich alle abgeglichen und alle haben relativ nah die Möglichkeit der Kontaktaufnahme. Das ist die Idee.
Und der Süden Sachsen-Anhalts, der tickt ja doch noch ein bisschen anders als der Norden. Ja. Das kriegt man immer so mit. Woran liegt das? Dass da unten mehr Leute katholisch sind? Oder?
Also,
auf Sangerhausen, die Ecke ist, glaube ich,
Eisfeld. Das ist Thüringen.
Ja.
Achso, okay. Das ist schon Thüringen. Also dieses.
Ich mit dem
also, es gibt so eine Diskussion zwischen Halle und Magdeburg, das habe ich jetzt so ein bisschen mitgekriegt, liegt in meiner Natur überhaupt nicht, weil unser Kirchenbezirk bis nach Magdeburg reicht. Also unser, indem ich jetzt so unterwegs bin, der reicht hier bis nach Wolmerstedt. Und deswegen habe ich da einen ganz anderen Bezug zu. Das ist so eher so eine Sache aus der Story, wo ich bin erst seit 7 Jahren in der Politik, wo ich auch nichts mit zu tun habe.
Okay.
Und mir nicht mal aufgefallen ist, bis es mir einer erzählt hat.
Aber ist ja mittlerweile doch zusammengewachsen, Sachsen-Anhalt. Ja, hat mich mit da mal Schmerzen gekostet, aber...
Ich denke auch, das hat sich so ein bisschen so eine eigene Identität entwickelt, Sachsen-Anhalter.
Also immer noch aus meiner Sicht ein wunderschönes Bundesland mit wunderschönen Ecken. Ich war jetzt gerade am Wochenende im Harz gewesen zum Beispiel. Wir haben tolle Ecken in unserem Bundesland, ja, und haben immer noch also einen komischen Ruf in anderen Ländern, den ich überhaupt nicht verstehe. Also das ist das, was Lydia auch immer sagt. Also es steht nirgendwo in Stein gemeißelt, dass wir hier das Schlusslicht sein müssen, aber so gefühlt...
Ich bin ja im Bundesfachausschuss Religion schon länger, ja, und habe den Bundesfachausschuss auch mal nach Eisleben eingeladen. Wir haben dort eine Tagung gemacht. Und ich bin mit denen durch Eisleben und Mansfeld gezogen und habe denen eigentlich die Lutherstätten gezeigt und solche Sachen. Die waren unheimlich überrascht. Ja, das habe ich auch schon mit anderen Gruppen gemacht, weil ich selber ja noch so ein kleines Hobby habe. Ich mache Pilgertour nach Israel.
Ah ja, stimmt.
Toll. Genau, also und wir machen hinterher immer noch so eine Nachbereitung, ja, und da lade ich die immer nach Eisleben ein und mache das mit denen da und mache dann nochmal so ein Event vom Wochenende so draus, wo ich dann eigentlich auch meine Heimat zeige. Und dann merkst du immer wieder, gerade die, ich habe ja eine Stuttgarter Gruppe gehabt oder auch sonst woher, die auf einmal sagen, Mensch, bei euch ist es hier richtig schön. Ich glaube, wir verkaufen uns hier wirklich unter Wert.
Mhm, glaube ich auch. Muss ich ändern.
Ja,
spätestens in der nächsten Legislatur.
Ja, vielleicht habe ich da auch eine Chance. Weil wir haben ja schon ein paar Vorgespräche geführt und vielleicht ist für mich ja tatsächlich auch vorgesehen, mich um den Tourismus zu kümmern. Mhm. Weil ich auch Reisebüros habe und solche Sachen mache.
Also Sachsen-Anhalt hat ja wunderschöne Sachen. Ich bin ein bisschen für Kulturgutschutz auch zuständig. Ja. Und da hatte ich schon so die eine oder andere Berührung so mit bestimmten musealen Errungenschaften, die wir in Sachsen-Anhalt haben. Und da brauchen wir uns bundesweit wirklich nicht verstecken mit dem, was in Sachsen-Anhalt so...
Straße der Romanik,
Naumburg, die Dome, die wir haben, Burgen,
ja, Schlösser. Wir waren mal das Zentrum der Welt.
Also das war tatsächlich mal die Mitte Europas hier.
Das vergisst man immer. Weil ihr das jetzt so sagt, ja, das hätte ich... Da habe ich auch so ein Projekt gerade angeschoben.
Das nächste Projekt. Das hätte ich schon nicht. Also, wenn wir jetzt noch eine Stunde unterhalten.
Ich bin beeindruckt.
Ich bin ja, in meiner Fraktion ist jemand, der das Froschcafé Tilleda, ich weiß nicht, ob er die Königspfalz Tilleda kennt, die liegt unterhalb des Kiffhäusers, eine Ausgrabung, wo ich zu DDR-Zeiten nur Steine gesehen habe. Die haben mittlerweile schon viele Objekte wieder aufgebaut.
Okay.
Durchaus sehr interessant. Und mit Markus Faber waren wir mal dort. Und mit dem Museumsleiter. Und auf einmal zaubert er uns so ein Projekt hin und sagt, ja, wir haben hier eine super Chance, aber das werden wir nicht schaffen. Wir haben eine Königshalle ausgegraben. Das heißt, also Kirchen gibt es viele, aber eine Königshalle vom König Otto. Der ist nämlich in Wallhausen bei Sangerhausen geboren. Und deswegen hat der Tille da ja diese Königspfalz gebaut. Die wieder aufzubauen, hat das komplette Projekt fertig. Sag ich, was kostet das? Naja, mindestens 800.000. Okay. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache mir mal Gedanken. Und dann haben wir den Museumsleiter eingeladen in unsere Fraktion, haben uns das alles mal vorstellen lassen und dann bin ich auf die Idee gekommen, wir haben ja Strukturwandel und können wir das dann nicht einbinden. Und dann bin ich dem Standort Marketinggesellschaft, zum Kreisverwaltung und zum Leader, also so ländlicher Raum, Förderung mit eingesprochen und habe alle versucht davon zu begeistern. Irgendwann kam der Moment und haben die gesagt, aber das ist ja nur was Vergangenes und wo ist jetzt dieser Zukunftsgedanke und dass das auch modern ist oder irgendwas. Und da habe ich eine coole Idee. Die habe ich übrigens aus Israel mitgebracht, aus Caesarea am Meer. Da fahre ich immer mit den Reisegruppen hin und da gibt es einen Raum, da gehst du rein, ist abgedunkelt und guckst du erst so und da hast du überall so ein Displays stehen. Und wenn du da drauf musst, kannst du deine Sprache aussuchen, also auch in Israelisch, nur Hebräisch und Englisch und auch Deutsch. Und dann siehst du Figuren der Geschichte, in Israel ist das natürlich Pontius Pilatus, Königin Helena oder wer auch immer, drückst du drauf und stehen die als Hologramm vor dir. Und springt das an und fangen dir an, was zu erzählen.
Okay.
Und dann hast du weitere Fragen und dann hast du noch Fragen stehen und kannst du die noch anklicken, dann erzähl die weiter oder du nimmst einfach die nächste Figur, die dich interessiert. Da habe ich gesagt, wir könnten, wenn wir die Königshalle aufbauen, doch so genau dasselbe dort drin machen, weil das ist angefasste Geschichte. Dann kommen die Leute wieder, es ist was für Kinder, es ist für alle, weil das ist faszinierend. Also die ich in der Gruppe hatte in Israel, kamen da raus und sagten, das ist aber cool.
Ja.
Und das habe ich dann vorgeschlagen, das kostet natürlich auch Geld und wir waren dann bei 1,5 Millionen und haben das tatsächlich als Projekt in Strukturmaßnahmen dort reingebracht. Das ist ein FDP-Projekt, was mittlerweile in mehreren Zeitungen schon relativ groß stand.
Das ist ganz viel Zukunft, ja, so holographische Sachen, die dir was erzählen.
Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist, dass aus den 1,5 Millionen 2,5 Millionen sind. Die Worten sind einfach wegen dem Holzpreis.
Ja.
Ich hoffe trotzdem, dass es da nicht rausfällt. Also das ist im Moment ein reines Projekt, was wir als FDP-Fraktion im Moment angeschoben haben. Aber den Antrag müssen halt die Gemeinden machen. Manchmal müssen wir die ja tatsächlich auch noch zum Jahren tragen.
Ja.
Aber ich denke, wir schaffen das. Also das wäre so ist im Moment auch so ein Ding der Geschichte, weil du das jetzt so gesagt hast. Ja,
das würde ja, also wir haben ja in Sachsen-Anhalt tatsächlich so viele Traditionsorte. Das würde ja das nur ergänzen, sage ich mal. Wir sind ja auch Zukunftsgewandt, wir sind ja auch in guten Teilen ein Land, was touristisch unterwegs ist. Also wo du sehr viel touristisch auch erleben kannst, im Harz, im Saalekreis, in Mansfeld-Südharz, wo du denn tatsächlich also noch ein weiteres Highlight quasi dazu bringst. Also absolut, Zukunft sehe ich da durchaus drin. Und gerade in einer Region, die einem Strukturwandel unterliegt, die muss sich ja irgendwie neu orientieren. Und wenn einer denkt, dass ein zweiter VW-Konzern kommt, der sich dort ansiedelt, das ist, glaube ich, aus der Zeit gefallen. Das wird es nicht mehr so geben in dieser Art und Weise, wie das früher mal so sich entwickelt hatte. Ja.
Das könnte sein, das stimmt. Wobei das ja teilweise mit dem Strukturwandel auch ein echtes Problem ist, gerade in unserem Landkreis. Wir haben da Romonta, die machen Montanwachs. Und da schlägt, das ist auch so ein Ding, das schlägt schon Blüten. Das sind die einzelnen Montanwachshersteller auf der ganzen Welt. Haben also ein Alleinstellungsmarkt, es gibt keinen anderen.
Was macht man mit Montanwachs?
Für die Medizin und überall. Also es gibt ganz viele Anwendungsmöglichkeiten für diesen Montanwachs. Das Problem ist, dass das aus Braunkohle gewonnen wird, aber auch nur aus der speziellen. Also die müssen entsprechend montanwachshaltig sein. Ist sie dort? Die bauen hier die Braunkohle ab, stellen das Montanwachs her und mit dem Rest schaffen die Energie. Jetzt sollen die Braunkohlekraftwerke abgestellt werden, die sollen auch die CO2-Abgabe machen. Das ist eigentlich hier, da es hier eine stoffliche Verwertung ist, eigentlich nicht passend, weil das ja nicht passend, sondern sie schaffen ihren eigenen Strom, ja, ihren eigenen Betrieb. Wir müssen Abgaben machen, das hat schon viele Arbeitsplätze gekostet, weil diese Abgaben immer höher werden.
Ja.
Ja? Und es gibt da keinen Sonderweg bis zur EU. Die haben alles versucht. Also das ist irre. Und was passiert jetzt, wenn sie das Montanwachs weiter herstellen wollen? Bauen die die Braunkohle weiter ab, stellen Montanwachs her und verkippen die Braunkohle wieder. Und da wird es irre.
Das kostet ja auch Energie. Das ist ja auch wie verrückt.
Das ist völlig irre. Und auf solche Ideen zu kommen, und ist so völlig an der Praxis vorbei, das ist auch wieder so ein Thema, wo man sagt, wir müssen Praktiker rein, die sagen, hey, was macht denn hier eigentlich?
Aber da ist ja die Region hat ja schon zur Wende einen Strukturwandel hinter sich.
Ja.
Naja, also Eisleben, ich erinnere mich, als Kind war ich da öfter mal. Der Kupferbergbau, das war ja das große Ding dort, und das war ja auch ruckzuck weggebrochen.
Da muss man sagen, Eisleben schon eher, wir haben, also das muss man fairerweise sagen, dieser Kupferabbau war, glaube ich, in den 80er Jahren schon nicht mehr rechnerisch sinnvoll.
Ja.
Nur noch deswegen, weil es dafür Devisen gab. Also wir waren in Sangerhausen, glaube ich, schon fast auf 1000 Meter Tiefe. Das Flöz kommt von Eisleben Richtung Sangerhausen. Also mein Haus ist am Feldrand, und wenn man bei mir auf dem Grundstück steht, nach hinten guckt, sind da so eine kleine Hügel. Und das sind die Bergwerke des 15. Jahrhunderts oder 16. Jahrhunderts. Das ist übrigens auch Luther ist deswegen nach Eisleben gekommen, weil sein Vater war Hüttenmeister und hat hier arbeiten wollen. So ist der nochmal ins Fett gezogen. Ja, und das war, in Eisleben war der Bergbau schon erledigt in den 80er Jahren. Es gab nur noch den Schacht in Sangerhausen, Niederöpplingen. In der Eisleber Region war das dann schon zu Ende.
Naja, der Strukturwandel wird man nicht aufhalten können. Das wird kommen. Man muss es halt intelligent begleiten und man muss Ideen entwickeln, wie man die Menschen auch mitnimmt vor Ort. Ja.
Vor allem
die Aufgabe sein. Ja.
Dass wir so nicht eine Region werden, die überaltert. Ja.
So, wir haben nochmal was vorbereitet, nämlich eine kleine Schnellfragerunde. Eine kurze Antwort auf die folgenden Fragen, Ingo. Fisch oder Fleisch?
Ich mag beides.
FCM oder HFC?
Grundsätzlich bin ich schon von Kindesbeinen an HFC-Fan. Aber war auch begeistert, wo Magdeburg den Bayern München rausgekickt hat.
Jetzt wird es politisch. Scholz oder Laschet?
Laschet.
Dein Lieblingsort in Sachsen-Anhalt?
Eisleben.
Genau das muss ich in meinem Leben noch machen oder sehen.
Ja, in den Bundestag gehen. Und einmal die Karibik. Auf die Kleinantillen.
Das Erste, was eine neue Bundesregierung anpacken muss, aus deiner Sicht?
Tatsächlich entbürokratisieren.
Deine politischen Vorbilder?
Ja, eigentlich Genscher. Und Kubik.
Das rate ich dem, der mich politisch engagieren will.
Nicht nur an sich zu denken, sondern an die anderen. Für die er vertreten soll. Ich denke, das ist in der Politik zu oft so, dass man vielleicht doch oft an sich denkt und nicht tatsächlich Politik macht, damit es wirklich allen besser geht.
So, und jetzt die letzte und spannendste Frage. Freiheit ist für mich?
Die Freiheit, die keinen anderen belastet. Also Freiheit hört da auf, wo ich die Freiheit eines anderen einschränke.
Meinst du, dass du uns noch irgendwas sagen musst? Was vor?
Nein.
Ja, ist ja manchmal, dass man noch sagt, also das ist mir noch eine Herzenssache, da will ich nochmal.
Tatsächlich mit zwei Themen in den Bundestag. Das ist einmal die Kommunalfinanzierung. Ja, das ist klar, wenn man selber im Fraktionsvorsitzenden im Kreistag sieht und sieht, was da passiert. dass die Länder gut besser ausgestattet werden müssen, dass wir Fördersysteme sozusagen eindampfen müssen und den Gemeinden und Kommunen mehr Raum geben müssen für eigene Entscheidungen, die nicht reglementiert sind. Das andere ist das Thema Mittelstand. Das heißt, wenn wir nicht wirtschaftlich und so entwickeln können, die nicht stärken, dann wird unsere Wirtschaft sich nicht entfalten können. Ja.
Und ich wage mal zu behaupten, du wirst der einzige Bundestagsabgeordnete sein, der immer sagen Nein hat.
Das könnte sein.
Also, da bin ich mal gespannt, wie du das in der ersten Bundestagsrede einbaust.
Ja, schöne Stunde mit euch mal wieder, Ingo.
Das hat mir riesen Spaß gemacht.
Das hat super.
Spannende Themen,
Themen. Vielen Dank, dass du hier warst.
Nein, ich danke euch. Es hat mir einfach Spaß gemacht.
Ja.
Das ist mal auch so ein Ruhemoment. Ja. In dem Wahlkampf, wo du eigentlich immer, sag mal, nach außen hast, immer unter Strom, dass hier mal eine ruhige Stunde zu finden.
Ja, dann danke, dass du hier warst.
Viel Erfolg.
Sehr, sehr
viel Erfolg bei den nächsten Wochen und im weiteren
Wahlkampf. Wir geben alles.
Wir werden dann mit dem Bundestagsabgeordneten.
Genau, die nächste Folge machen wir dann mit dem Bundestagsabgeordneten Ingo Bodke. Alles klar, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sagen Tschüss bis zum nächsten Mal. Ingo.
Tschüss.
Mach's gut. Genau, tschüss.